Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben heute wieder zwei Alben für euch in der Sendung. Wir starten mit einer legendären Live-Aufnahme aus der North Sea Concert Series. Und zwar das Konzert von Dizzy Gillespie und der Buddy Rich Big Band, das gerade frisch auf weißem Vinyl erschienen ist. Weiter geht es dann mit der Neoklassik-Gent-Albtraum-Metal-Mischung von Mirah. Das Album heißt Mare oder auch Meer, würde ebenso passend für Nightmare. Und für alle, die uns im Internet hören, nachdem wir uns noch ein wenig über den Metal ausgelassen haben und über eine Hälfte von Pop nach 8 geschimpft haben, ich zumindest, dürft ihr uns dabei zuhören, sofern ihr uns im Internet hört, wie wir ein Einbecker-Urbuck hell verkosten. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir reden heute tatsächlich über niemanden Geringeren oder niemand Geringeren als Dizzy Gillespie und über die North Sea Jazz Concert Series. Wir hatten ja schon mal über diese Geschichte geredet und zwar im Zusammenhang mit Dexter Gordon. Und jetzt gibt es eben das Gleiche, wenn man so will, nochmal mit Dizzy Gillespie. Nun, Dizzy Gillespie hat von 1917 bis 93 gelebt. Er war Jazzmusiker, Trompeter, Komponist, Arrangeur und Bandleader. Und hat gemeinsam mit Charlie Parker den Bebop im Jazz geprägt. Geboren in South Carolina, begann er mit 4 Jahren Klavier zu spielen und erhielt dann später ein Musikstipendium, hat also auch studiert. Es gibt eine schöne Geschichte dazu. Einer der Menschen, die für Charlie Parker geschrieben haben, war natürlich Miles Davis, der damals noch sehr junge Miles Davis. Und der hat so Stücke geschrieben für Charlie Parker damals schon, war auch Teil seiner Band. Und das Problem war aber, dass dieser Bebop sehr, sehr schnell war und mit unfassbar komplexen Skalen durch unglaublich viele Harmonien getobt ist. Und das konnte der Gute nicht spielen. Und deswegen musste Dizzy Gillespie ihn sozusagen Stunt-Trompeten. Das heißt also immer dann, wenn Miles Davis nicht mehr weiter wusste, dann musste Dizzy Gillespie seine Parts spielen. Das finde ich immer ganz drollig. Nun gut, Gillespie spielte in verschiedenen Big Bands, gründete dann seine eigene. Sein Trompetenspiel und seine experimentellen Soli beeinflussten die Jazzwelt nachhaltig bis heute und wahrscheinlich auch noch weit in die Zukunft. Man erkennt ihn an diesem 45 Grad nach oben ragenden Schallbecher und an den aufgeblasenen Wangen. Also ihr habt den alle schon mal gesehen, das ist sehr wiedererkennbar. Die Aufnahmen, mit denen wir es hier zu tun haben, stammen aus den Jahren 1981, 82 und 1988. Es handelt sich also eher, wenn man so will, um ein Spätwerk des Künstlers. Nun, diese North Sea Jazz Concert Series ist eine Vinylserie. Die Veröffentlichungen erscheinen auf 180 Gramm Vinyl. Cover sind hauptsächlich in Schwarz-Weiß gestaltet, macht ja auch Sinn, weil eben vom klassischen Design älterer Jazzalben inspiriert und so weiter, von diesem berühmten Blue Note Label. Ja, Frau Eichler, Jazz.
Ja, natürlich, legendärer Jazz, wunderbarer Jazz, sehr hörbarer Jazz. Etwas, was mir in fast allen Genres auffällt, ist mir auch hier wieder aufgefallen. Die Großen, die Klassiker, die übrig bleiben sozusagen, die wir auch, was sind es jetzt, fast 50 Jahre später noch hören, das sind die Evergreens, die man einfach immer hören kann. Und es ist vor allem so viel leichter geworden, sie zu hören, denn was damals noch so Avantgarde war, ist für unsere heutigen Ohren immer noch klasse und komplex, aber man kennt sich einfach viel mehr damit aus, man kann es kontextualisieren und wir haben darauf schon so lange wieder aufgebaut oder vielmehr Künstler haben darauf aufgebaut, ich jetzt leider nicht. Und es macht so viel Spaß, zurückzugucken. Diese Aufnahme ist toll, es muss ein wahnsinniges Konzert oder mehrere Konzerte gewesen sein. Man spürt einfach die Größe von Menschen wie Dizzy Gillespie und dieses wahnsinnige Können und das wird wirklich nicht alt. Das wird einfach nicht alt, das kann man sich den ganzen Tag anhören oder auch ansehen, wenn man ihn mal im Fernsehen erblickt oder bei YouTube. Es ist wirklich inspirierend, sich diese Aufnahmen anzuhören.
Ja, definitiv.
Zu Vinyl kann ich natürlich leider nichts sagen, da ich keinen Plattenspieler besitze, aber das muss natürlich auch einfach eine tolle Platte für die Sammlung sein.
Ja, also wir hören hier 6 Stücke auf diesem Album. Diese 81er, 82er Aufnahme, da spielt er mit einem Sextett, bestehend aus unter anderem Milt Jackson, den wir woher kennen? Modern Jazz Quartet, ein Vibraphonist. und James Moody am Saxophon. Bei den späteren Aufnahmen dann hatte er seine eigene Big Band mit dabei und das Ganze fängt dann recht einladend und gemütlich an, dieses Album. Und was dann aber sofort auffällt und was mir sofort aufgefallen ist, ist das akzentuierte Spiel von Gillespie. Und ab dem zweiten Stück wird dann auch klar, was los ist, nämlich Bebop, wie er im Buche steht, so heißt das Stück ja dann auch Bebop. Unfassbar schnell werden hier Skalen und Harmonien aneinandergereiht, dass es nur so eine Freude ist. Da kann einem schon schwindelig werden. Es werden da 93 Rhythmen aneinander gereiht. Das Album verlangt einem intellektuell, beziehungsweise dieses Stück verlangt einem intellektuell schon einiges ab. Und ab Con Alma wird es dann wieder ein bisschen ruhiger und wir können wieder ein bisschen durchatmen. Und ab diesem Con Alma ist es dann auch eine spätere Aufnahme. Ich finde, das hört man auch. Da ist so ein Bruch drin. Da fängt die Aufnahme an, so ein bisschen dichter zu werden. Und man hört einfach, dass die Produktion, wie soll man sagen, naja, im schlechtesten und im besten Sinne besser ist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was es so genau ist, ob ich das gut oder schlecht finde. Also diese 88er Aufnahme ist dann, glaube ich, ab dem dritten Song. Und man hört natürlich auch, wenn Dizzy Gillespie so spielt, wem Miles Davis mal ganz genau zugehört hat auch, ne? Also der hat sich Dizzy Gillespie auch mehr als einmal angehört. Man hört da schon so einige Sachen und umgekehrt wahrscheinlich genauso. Also das sind dann schon so kommunizierende Dinge, die da passiert sind. Die haben schon sehr voneinander gelernt, glaube ich. Man kann dann während des Stückes Blues erstmal wieder zum Verstand kommen. Zumindest kann man jetzt mal die Harmonien nachvollziehen, die hier so aneinandergereiht werden. Das finde ich ja auch immer ganz schön. Und so geht es dann nicht mehr ganz so beboppig, sondern eher so ein bisschen modal-bluesig weiter, wenn man so will. Immer wieder beeindruckend, was hier gespielt wird, wie elaboriert Jazz doch ist, was für ein Können dahinter steckt. Und das hört man auf diesem Album ganz besonders, wenn man sich Mühe macht, genauer hinzuhören, finde ich jedenfalls. Gerade bei diesen ruhigeren Stücken kann man wirklich mal diese ganzen Harmonien auseinandernehmen und hören, was hier eigentlich gerade so passiert und weswegen die eigentlich studiert haben, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist schon echt Können einfach mal. Zum Schluss gibt es dann erfreulicherweise, für mich ganz besonders erfreulich, den Thelonious Monk Klassiker Round Midnight. Das ist eigentlich so mit meinem Lieblings-Jazz-Standard. Der geht immer, also auch hier, bei mir jedenfalls, hier also in der Big Band-Version. Ich hatte sehr viel Spaß an alledem hier. Richtig schöner klassischer Jazz, wenn man ihn kennt und mag. Auch mal wieder schön. Und bis auf dieses Bebop, das Stück Bebop, was wirklich echt, also da geht's richtig ab. Aber die anderen Stücke sind, finde ich jedenfalls, relativ nachvollziehbar und ja, richtig entspannend und schön zu hören. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht schöner gewesen wäre, wenn wir nur die frühen 80er Aufnahmen gehabt hätten oder die frühe 80er Aufnahme gehabt hätten. Vielleicht wäre das sogar noch cooler gewesen, weil es dann noch so ein bisschen kohärenter gewesen wäre. Weil man merkt schon einen Bruch auf diesem Album, finde ich, so zwischen diesem Sextett und der Big Band und auch zwischen der Aufnahmequalität. Und welche Produktionsart ich da besser finde, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber gut, okay, sei es wie es wolle, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hübsche Aufmachung, muss man sagen. So wie auch schon bei Dexter Gordon. Ja, schönes Album, möchte ich mal sagen. Und wenn ihr diese Sendung an dem Tag hört, an dem sie veröffentlicht wird, dann ist dieses Album erschienen und deswegen dürfen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das läuft sehr schnell. Das rennt natürlich inhaltlich, spielt für mich keine Rolle bei den Alben des Jahres, aber hervorragende Aufnahme. Macht einfach Spaß zu hören, hast du schon gesagt. Absolute Empfehlung für alle Jazz-Freunde, ganz besonders, wenn sie auf Vinyl hören. Tolle Sache, tolle Serie auch. Also da gibt es eine Menge zu schauen und zu hören.
Ja, ich schließe mich dem an. Es hätte ein Rent gegeben, wenn es ein Konzert gewesen wäre, weil ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich mit diesen zwei Konzerten auf einem Album anfangen soll. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das finde. Und deswegen gibt es auch von mir ein schnelles Läuft. Und somit haben wir gehört von Dizzy Gillespie North Sea Jazz Concert Series, also innerhalb dieser Serie Dizzy Gillespie. Und es gab ein Läuft von Freichler und ein Läuft von mir.
Kommen wir damit zu etwas ganz anderem. Kommen wir zu Mirat. Dabei handelt es sich um eine französische Progressive Metal Band, die erst letztes Jahr gegründet wurde, also im Jahre 23. Besteht aus Marius Elfstedt und Leo Vatremé. Sie versuchen Neoklassik, Avantgarde, Deathcore und Prog Metal und Djent zu vereinen. Das ist jetzt nicht die leichteste Aufgabe. Ihr erstes Album, eine EP, ist gerade erschienen. Es hat 6 Tracks und ist knapp 30 Minuten lang. Es heißt Mare oder auch Mehr. Ich glaube, das ist bewusst auch ein bisschen ambivalent. Mirat heißt erstmal anschauen. Und man kann auf die Idee kommen, dass diese Band sich Kunst anschaut und dazu Musik komponiert. In diesem Fall bekommen wir auf dem Cover ein Gemälde zu sehen, das relativ bekannt ist. Es ist Judith und Holofernes von Caravaggio aus dem 16. Jahrhundert. Und man kann eine Menge Parallelen ziehen zwischen diesem Gemälde und dem Album, beziehungsweise der EP. Ich nenne es einfach mal Album, weil ich finde, das ist sehr in sich geschlossen. Wir hören erstmal Herr Martinsen dazu.
Ja, muss man erstmal umschalten, ne? Also von Musik aus den 50ern, sage ich jetzt mal so im Großen und Ganzen, jedenfalls 50er, 60er Jahre in die Jetztzeit und in was anderes auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ich habe das mal so als Barockromantik, Impressionismus, Avantgarde, Deathcore, Gent bezeichnet, was die da so machen. Das ist schon eine Wahnsinnskombination, wenn man so diese klassisch-barocke, romantische, impressionistische Klassik kombiniert mit dem Avantgarde, Deathcore, Gent. Und das endet dann manchmal so in purem Wahnsinn einfach. Ergibt aber am Ende ein ziemlich krasses Erlebnis, was man wahrscheinlich so schnell nicht mehr vergessen wird. Mare oder Meer ist ein Album, bei dem man nie weiß, was als nächstes passiert und in welche Richtung das dann wieder geht und in welche Richtung es jetzt wieder geht. Mein Mund stand im übertragenen Sinne oder manchmal auch nicht im übertragenen Sinne immer öfter, also an einigen Stellen wirklich offen, als ich mir das Album angehört habe. Man sitzt einfach da manchmal und weiß beim besten Willen nicht, was gerade los ist, was gerade passiert, was zur Hölle ist das alles so. Man ist komplett, man muss sich erstmal orientieren, wollen wir mal so sagen. Und das fängt ja schon beim ersten Stück an. Es beginnt mit dem Kopfsatz des zweiten Klavierkonzerts von Sergei Rachmaninow, nur um dann nach ein paar Takten im krassesten Avantgarde-Deathcore-Gen zu münden. Das ist sicherlich auf jeden Fall mal ein sehr aufregendes Album und wahrscheinlich auch einer der aufregenderen Alben, die wir so seit längerem hatten. Es hat mich zum Teil wirklich erstmal sprachlos gemacht und ich musste das wirklich mehrmals hören, um zu kapieren, was da überhaupt los ist. Und deswegen ist das Album natürlich auch genau das richtige Album für diese Sendung. Das ist ja genau das, was wir mögen, sowas. Ich kannte diese Band vorher mal wieder nicht. Ich bin froh, dass dieses Album in dieser Sendung gelandet ist und dass wir diese Band jetzt besprechen, das Album dieser Band. Für mich war es also das erste Mal, dass ich mit dieser Musik in Berührung kam. Technisch ist das natürlich alles brillant. Sowohl die klassischen Passagen als auch die Metal-Passagen sind einfach herausragend gespielt. Dieses Album erzeugt einen Druck und eine Dichte, dass es nur so eine Freude ist. Da muss man dann auch erstmal durchsteigen durch diesen ganzen Kram. Es wird gepolyrhythmet, dass es nur so eine Freude ist. Es wird zauberhaft Klavier und Cembalo gespielt. Dann wieder die härtesten Metal-Riffs. Es ist ein instrumentales Album. Es braucht aber auch keine Texte. Die würden auch wirklich nur stören und würden von der Virtuosität der Musiker und der Musik ablenken. Also ich finde, man muss dieses Album zumindest einmal gehört haben. Und es ist vielleicht auch ein gutes Beispiel für den Part, den wir gleich haben. So, über den wir noch reden werden. Wir werden ja auch über den Metal allgemein nochmal reden in dieser Sendung. Vielleicht ist dieses Album auch ein gutes Beispiel dafür, was der Metal so kann. Die Produktion ist naturgemäß etwas dicker, ohne dabei matschig zu sein. Das ist ganz okay, es bleibt trotzdem transparent. Es ist ein hinreißendes Album, was allen Metal-Fans ans Herz gelegt werden sollte, aber auch allen anderen. Also ich sage immer, man muss das mindestens einmal gehört haben, ob man es nun mag oder nicht, danach ist egal. Aber ich finde, man muss sowas mal gehört haben, um so einen Kompass zu kriegen, auch alleine schon mal. Hier wird Klassik und Metal auf eine wirklich ganz fantastische Art verbunden, die ich auch noch gar nicht kannte, so auf diese Art, weil es ja nicht so ist, dass hier Klassik in Metal gespielt wird oder dass hier auf Klassik auf der Metal-Gitarre gespielt wird oder so, sondern man macht ja ganz verschiedene Sachen und verbindet die dann miteinander, ohne dass die Metal-Instrumente jetzt plötzlich anfangen, klassische Stücke zu spielen oder die klassischen Instrumente auf einmal anfangen, Metal-Stücke zu spielen. Das ist es ja nicht, sondern es wird einfach nur miteinander verbunden. Und das mündet dann eben in diesem Avantgarde-Deathcore-Gent, der klassischen Ursprungs ist. Ja, ich bin entzückt. Endlich mal wieder was richtig Neues. Total gut.
Ja, genau, das dachte ich mir auch. Das muss in diese Sendung, dieses Album.
Ja.
Passt perfekt. Ja, du hast schon gesagt, es mündet ein wenig im Wahnsinn. Das war auch, was mich angezogen hat und was anscheinend auch gerade unter im Metal-Internet die Runde macht, weil es so anders ist. Mhm. Weil es so intensiv ist, weil es so fesselnd ist und weil es auch macht, was Avantgarde Jazz macht oder was Avantgarde, ich weiß es nicht, Na gut, Rockrock ist nicht ganz so explizit. Also sie haben sich ein ganz neues Territorium gesucht. Sie sind sicherlich nicht die Ersten, die irgendwie Klassik und Metal zusammendenken, sondern das ist einfach, ich glaube vielmehr, sie sind tatsächlich ausgegangen von einer Stimmung, die ich finde auch auf diesem Gemälde, das man auf dem Cover sieht, sehr gut rüberkommt. Diese so eine merkwürdige Mischung aus Wahnsinn, Entsetzen, Entschlossenheit, Ekel, Gewalt. Denn dieses Album ist tatsächlich zwischendurch geradezu gewalttätig und doch dann wieder so spannungsvoll, gruselig. Es ist wahnsinnig düster und löst das auch nie wirklich auf, aber erzählt eine Geschichte und das alles ohne Text, das ist schon gesagt. Absolut fesselnd und faszinierend, was die beiden Herren da zusammengezimmert haben. Und es kann nicht keine Wirkung erzielen. Ich schließe mich dir völlig an. Jeder sollte das einmal gehört haben und sich eine Meinung dazu bilden. Ich glaube, je geschulter das Ohr für sowohl für Klassik als auch für härtere Metal-Klänge oder Djent oder zumindest irgendwie Prog-Rock ist, umso mehr kann man sich dem nähern. Aber es ist so weit weg von all diesen Musikrichtungen, die wir gerade genannt haben, trotz allem, dass ich glaube, man kann auch von außen wertschätzen, welche Atmosphäre und Stimmung da erzeugt wird und wie anders das klingt. Dass man die bisher noch nicht kennt, ist auch kein Wunder. Sie haben noch nicht sehr viele Hörer. Es war ihre erste EP jetzt. Sie haben bisher nur einzelne Stücke rausgebracht. Im letzten Jahr, wie gesagt, auch erst vor nicht mal einem Jahr gegründet. Von daher ganz frischer Fund. Herrlich.
Ja.
Es hat natürlich auch so eine Schönheit, ne? Diese düstere Schönheit.
Ja, ja, natürlich.
Sehr faszinierend.
Das auf jeden Fall.
Hat so was Morbides.
Ja, es hat so eine Ästhetik, die natürlich sehr schön ist.
Ja.
So eine musikalische Ästhetik, ja.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, zu hören, sowohl auf Bandcamp, da kann man die Band dann auch unterstützen, indem man den Download kauft oder natürlich auf Spotify und wo immer ihr eure Musik bezieht. Was machen wir mit dem Album? Es ist ja nun frisch erschienen in diesem Jahr.
Mhm. Ja, dann ist das Problem, glaube ich, es ist eine EP, aber wir wollen mal nicht so sein, das rennt.
Ja, da schließe ich mich an, das rennt endlich mal wieder was richtig Neues.
Ja.
Also, wir haben gehört Mira mit Mare oder Meer und es gab ein Rent von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
So, nämlich.
Sehr gut, das leitet hervorragend über zu unserem philosophischen Thema, sag ich mal, unserem Redethema.
Ja, Open Mic oder wie wir das auch immer nennen mögen.
Genau, das passt vielleicht besser. Ich habe ein Hühnchen zu rupfen. Wie wollen wir das machen? Wollen wir uns erst beziehen auf
Kollegen? Vielleicht zum Einordnen des Ganzen erstmal. Wir haben die Folge natürlich auch verlinkt. Also das heißt, ihr könnt dann die Folge vom Pop nach 8, um die es geht, nachhören. Und wir haben natürlich auch Pop nach 8 selber nochmal verlinkt in unseren Shownotes, damit ihr wisst, worum es geht. Ich habe also diesen Podcast wie immer gehört und dann ging es um den Metal und die beiden wunderbaren Menschen vom Pop nach 8, also namentlich Andreas Müller und Martin Böttcher, haben Folgendes gesagt, und das ist wie gesagt nur ein kleiner Ausschnitt davon. Wenn ihr das Gesamte hören wollt, was sie gesagt haben, hört einfach die Sendung, würde ich sowieso empfehlen. Pop nach 8 lohnt sich immer, auch in diesem Fall. Also jetzt dieser kleine Ausschnitt, was sie unter anderem zum Metal gesagt haben.
Es tut mir leid, also ich habe irgendwie Respekt für jede Form von Musik, keine Frage. Aber ich verstehe es nicht, ich komme da nicht dran und ich.
Leute, die Metal hören, tun mir leid.
Warum?
Nein, weil ich finde, es ist eine ganz schlimme Art von Musik.
Nein.
Doch.
Das kann man doch so nicht
sagen.
Was
kann ich so sagen? Nein, ich finde es einfach. Was ist denn der Mehrwert? Also ich verstehe gar nicht. Ich kann nicht die Gefühle nachvollziehen, die jemand hat, der Metal hört. Was denken die Leute, wenn die Metal hören? Weißt du, es gibt so viele andere Musikrichtungen. Ich sage ja nicht, dass die nicht dabei was empfinden oder so. Ich kann es nur nicht nachvollziehen. Was denken die denn dabei? Fühlen die sich groß? Denken die, sie wären selber an der Gitarre, wenn da so ein Solo oder wenn da jemand so growlt oder sowas? Was denken sie?
Also ich glaube erstmal, dass es ein wahnsinniges körperliches Erleben ist, ähnlich wie bei deiner seelenlosen Maschinenmusik. Also die Musik geht durch dich durch. Du bist wirklich so die Masse hin und her und die gleichen Bewegungen und so. Und dann kommt dazu, natürlich, du bist Teil einer bestimmten Gruppe, sicherlich ganz wichtig. Dann ist es eine teilweise extrem komplexe Musik. Also
Die, aber ich glaube, das spielt gar keine Rolle.
Doch.
Nee, ich glaube, das spielt gar keine Rolle.
Nee, es gibt es,
Forschung. Das wird, glaube ich, fast immer so als Entschuldigung gesagt.
Nein.
Ach, diese Gitarrenläufe und was sind denn das da?
Ja, aber es gibt Forschungen, die sagen, dass es eine ganz starke Connection gibt zwischen Metal- und Klassik-Fans zum Beispiel. Mhm. Also es gibt viele Metal-Fans, die Klassik hören und es gibt Klassik-Leute, die Metal gutieren, weil sie eben wissen.
Ich glaube, die mögen beide dieses Pathetische in der
Musik.
Ja,
aber ist okay.
Nee, ist ja auch okay. Ja. Ich verurteile die ja gar nicht. Ich kann es nur einfach nicht nachvollziehen.
So, das waren Andreas Möller und Martin Böttcher vom Pop nach 8. Das habe ich dann der Kollegin vorgespielt, das habe ich Jenny vorgespielt und jetzt, jetzt kommst du. Du magst ja Metal, also deswegen dachte ich, das wäre vielleicht ganz gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Richtig, ich mag ja Metal. Ich habe, also früher war das einfach nur auch okay. In den letzten Jahren habe ich mich mehr da reingehört und ich muss auch sagen, oder habe rückwirkend rausgefunden, dass in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahrzehnt, auch einfach eine Menge passiert ist in diesem Genre oder in diesen vielen Genres, weil das sehr vielfältig geworden ist. Erstmal muss ich Andreas Müller zustimmen und danken für die Rettung. Alle Punkte, die er angeführt hat, sind absolut richtig. Das körperliche Erlebnis von so extremer Musik, denn das muss man ja schon sagen, Metal ist häufig extrem und soll ja auch extrem sein, ist ein Faktor, der es zu etwas Positivem macht, wenn man dann genau das sucht. Die Musik geht durch einen durch, nicht nur, wenn man auf dem Festival ist, sondern auch, wenn man sie auf Kopfhörern hört. Das kann man schwerlich ignorieren, vor allem, wenn man es neu hört. Man ist Teil einer Gruppe, okay, das gilt für alle Genres. Es gibt immer Szenen und Communities, die sich irgendwie über die Musik definieren. Das würde ich sagen, ist jetzt nichts Besonderes für ein Metal. Es ist einfach nur eine Gruppe mit sehr speziellen Vorlieben oder modischen Ausdrücken. Muss man mögen, wenn man dazugehören möchte oder nicht. Muss man aber auch nicht. Und auch da ist es sehr vielfältig. Und es ist natürlich extrem komplexe Musik. Auch da nochmal danke für diesen Ausdruck, denn es kam so ein bisschen raus bei Martin Böttcher, dass er die technische Finesse von Metal nur in Gitarrensolos sieht. Aber schnelle Gitarrensolos abzuziehen, dafür musst du kein Metal machen. Klar gibt es die da, das ist aber lange nicht alles, was die Komplexität vieler Arten von Metal ausmacht. Die Verbindung zwischen Metal und Klassik hat er auch schon hervorgehoben. Super. Hätte ich sonst auch noch gemacht. Es gibt tatsächlich wahnsinnig viele Musiker, die aus der Klassik kommen, in den Metal gehen oder andersrum. Ja. Oder die einfach beides zusammen mögen. Es liegt auch einfach nahe, weil die technische Seite so groß geschrieben wird in vielen Arten, weil so viel Experimentierfreude dabei ist. Und ich glaube auch, dass ein bisschen der Gegensatz, also gerade wenn du so in die klassischste Klassik gehst, bist du halt sehr schick. Mir fällt gerade kein besseres Wort dafür ein. Sehr zivilisiert, so. Und es gibt auch sehr zivilisierten Metal, aber erstmal ist das extrem, das ist roh, das ist wütend und aggressiv. Das sind natürlich auch schöne Gegensätze, in denen man sich wunderbar bewegen kann als Musiker, ganz besonders, wenn man dann versteht, die beiden Ansätze miteinander zu vereinen. Macht für sehr interessante Musik, wie wir in unserem zweiten Album heute gehört haben. Ein Punkt, auf den ich besonders eingehen möchte, ist die Frage nach Frauen im Metal. Denn die waren tatsächlich bis vor kurzem relativ unterrepräsentiert, auch wenn es sie schon immer gab. Vor allem aber haben sie halt nicht die großen Plattenverträge bekommen. Wir haben sie auf den großen Bühnen nicht so sehr gesehen. Das ist wahrscheinlich eher, würde ich stark schätzen, und da scheinen einige Musikjournalisten mir zuzustimmen, eher die Schuld der Plattenlabels als der Tatsache, dass Frauen irgendwie weder Metal mögen noch machen, denn dem ist nicht so. Ich habe außerdem erfahren, dass die erste Frau international, die auf einer Bühne jemals gegrowlt hat, dazu kommen wir vielleicht gleich für alle, die nicht wissen, was das ist, die erste Frau, die auf einer Bühne gegrowlt hat, war eine Deutsche, nämlich Doro Pesch. Absolute Legende, ja. Das fand ich ja schon mal gut, also wir haben es erfunden. Nein, wir haben es natürlich nicht erfunden, aber schön zu wissen.
Ja, kleiner Einwurf, wenn ihr wissen wollt, wie Frauen growlen können, ihr möchtet bei YouTube Ginger googeln.
Ja, mit J, genau. Ginger, ja. Hervorragend. Genau, das ist eine der Entwicklungen, die es einfach gerade gibt, die Wahnsinn sind.
Stimmt, das ist doch wirklich mal ein interessanter Metal, auch ein interessanter Ansatz. Ja, stimmt. Ich habe da auch noch gleich ein paar Anmerkungen. Machen wir weiter erstmal.
Richtig. Also Doro Pesch hat gerade ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Ganz kurz zur Differenzierung im Metal. Klar, es wird auch gesungen. Es wird teilweise auch richtig opernhaft gesungen. Mhm. Da gibt es auch ein großes Subgenre. Es wird aber auch gegrowlt. Das ist also wirklich so ein tiefes Grummeln, was man sich unter dem Wort direkt so vorstellen würde. Wo man kaum Wörter versteht. Mittlerweile schon. Und dann gibt es noch Scream, ist einfach Schreien, ne? Das ist also viel höher in der Frequenz und klingt noch ein bisschen verzweifelter. Und es gibt ganz viele Variationen dazwischen, die natürlich unterschiedliche Sachen ausdrücken können. Und alles davon ist irgendwo extrem im Metal. Dass das nicht so zugänglich ist, ist völlig klar. Ich habe kürzlich so ein hübsches Video gesehen, wo jemand eindringlich empfohlen hat, doch bitte seine Freunde nicht von Metal zu überzeugen, indem man ihnen Pig, Squeal, Goblin, Pterodactyl, Deathcore, weil es klingt halt einfach für jemanden, der das noch nie gehört hat, wie sterbende Schweine, die von der Klippe springen. Und man denkt sich, warum zur Hölle hört irgendjemand sich diesen Lärm an? Was soll das?
Aber kann man das nicht über jede Musik sagen?
Richtig, richtig. Also meine Mutter hat früher gesagt, was hörst du für einen Lärm? Und es war irgendwie so ein funkiger Soul-Indie-Rock. Also man kann, wenn man einfach überhaupt keine Hörerfahrung in dem Bereich hat, dann klingt es einfach diffus. Keine Ahnung, das ist wie bei Jazz ist ja auch ein schönes Beispiel. Ne? Mhm. Hört man ein bisschen experimentierfreudigen Free Jazz, dann sagen die Leute, was ist das denn für ein Gedudel? So, weil die Experten sehen was, oder nicht nur die Experten, sondern die es gerne hören und viel hören, hören einfach, worum es geht und in welchem Kontext das zu sehen ist, was daran toll ist. Das gibt es natürlich in vielen Richtungen. Und wie in jedem Musikgenre gibt es sehr simpler Musiker, die es eher simpel machen, die vielleicht auch eher so auf Ohrwürmer setzen, die radiotauglich sein wollen. Und es gibt welche, die viel aggressiver drangehen, die experimenteller drangehen, die so 15 Minuten Magnum Opus mäßig unterwegs sind, statt 2,5 Minuten Radio-Banger zu schreiben. Natürlich, das ist alles wahr. Und der Heavy Metal war lange Zeit geprägt von diesen Ohrwurm-radiotauglichen Metallicas. Gut, ich glaube, Slayer wurde weniger gespielt.
Nicht so richtig,
Iron Maiden, ein AC/DC, die wurden durchaus irgendwann und immer noch ja täglich mehrmals in jedem zweiten Radio gespielt. Also das ist einfach sehr, sehr salonfähig geworden. Es prägt aber natürlich auch für die meisten Leute, die nicht in den Genres unterwegs sind, das Bild. Ne? Das sind alles Männer, das sind alles weiße Männer. Die haben alle ja so eine bestimmte Art. Klar unterscheiden diese Bands sich auch schon extrem, aber von außen klingt das einfach wie laute Gitarren. Und dann ist da jemand am Singschreien und Leute stehen davor, halten ihre Pommesgabeln in die Luft, also ihre Hände mit dem kleinen und dem Zeigefinger abgespreizt. Und keine Ahnung, Headbang. Okay, klar, das gibt es. Das ist auch eine Riesenmenge Menschen, die das anzieht. Es gibt so viel mehr. Unter anderem eben all die Frauen. An dieser Stelle sei empfohlen eine Doku von DW, die wunderbar betitelt ist. Also allein wegen des Titels muss man es eigentlich schon gucken. Sie heißt nämlich Iron Maidens, wie weibliches Heavy Metal. Und die fasst ganz schön zusammen und räumt auch damit auf, was weiterhin so oft missverstanden wird, nämlich dass Metal unbedingt so maskulin sein muss, dass man seine Faust in den Himmel reckt und irgendwie aggressiv, keine Ahnung, in den Krieg ziehen möchte, musikalisch. Aber dieses testosterongeschwängerte Faustschwingen und Gitarrensolos ist eben nicht alles und ist auch manchmal gar nicht vorhanden. Es gibt einfach es ist einfach mittlerweile eine sehr vielfältige Musikart. Aggressiv ist durchaus richtig, denn alles, was sich zu Metal zählen lässt, ist sicherlich extrem. Es ist irgendwie aggressiv, es ist oft laut, oft schnell, es wird geschrien, es wird gebrüllt. Aber es ist eben nicht alles Power-Metal. Was Metal nämlich auch kann, neben all dem maskulinen Faustschwingen, ist ganz viel Herzschmerz, ganz viel Hoffnung, Heilung, Gemeinschaft und halt ganz viel technische Finesse und musikalische Komplexität. Was mir, glaube ich, am meisten geholfen hat, Metal zu verstehen, ist dieser Gedanke von Metal als Katharsis, also als Gefühlsreinigung sozusagen, wie im klassischen Theater, dass man etwas Schlimmes durchmacht, um es quasi aus dem Körper zu bekommen. Es gibt im Englischen diese schöne Formulierung, to get it out of your system. Das kann Metal extrem gut. Es nimmt halt überwältigende und extreme Gefühle wie Wut und Trauer und Verzweiflung, Depression, gibt ihr eine Stimme, gibt ihr ein Ventil. Und das ist wie mit allen anderen Musikarten auch. Da, wo der sonnige Popsong irgendwie für gute Laune und Unbeschwertheit sorgt, drückt Metal halt oft diese ganz schwierigen, schmerzhaften, teilweise auch ekligen und zerstörerischen Gefühle oft aus, in Kunst. Nicht immer hat man das Bedürfnis, solche Gefühle zu durchleben oder loszuwerden, aber das ist oft der Einstiegspunkt. Also es ist eigentlich kein Wunder, dass es dieses Stereotyp gibt vom Teenie, der den Metal findet und sich die Haare schwarz färbt und dann nur noch irgendwie in der Ecke sitzt und aggressive Musik hört. Das ist ein Weg, schwierige Gefühle zu verarbeiten. Aber wenn man da erstmal durch ist, und auch Frauen haben diese Gefühle nebenbei, deswegen hat es auch schon immer Frauen gegeben, die sowas gerne hören, wenn man damit sozusagen durch ist, danach kann man Metal als Musik genießen. Dann kann man hören, wo die Unterschiede liegen. Man kann seine Favoriten finden und man kann wertschätzen, was da an künstlerischem Ausdruck möglich ist. Was die Frauen im Metal angeht in den letzten Jahrzehnten, das ist mittlerweile wirklich längst egal, welches Geschlecht man hat. Wenn man Doro Pesch reden hört, war das eigentlich auch schon immer so. Bis auf ein paar Idioten und idiotische Fans, die es einfach immer und überall gibt, ist es in der Metal-Szene überdurchschnittlich sicher für Frauen. Das ist interessant, ist tatsächlich sogar wissenschaftlich untersucht. Besonders auffälliges Beispiel ist mir im letzten Jahr aufgefallen, nämlich eine Band namens Voice of Bacheprot. Es ist eine indonesische Metal-Band, ist auf dem Wacken aufgetreten. Das ist ein großes Metal-Festival. Das sind mehrere muslimische Frauen, die tragen auch sogar alle Hijab und spielen Metal. Also, und werden mit auf den Armen empfangen, finde ich hervorragend. Genauso habe ich das schon immer kennengelernt. Metaller sind ein paar der freundlichsten und angenehmsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Und ich würde das auch damit begründen, dass sie eben nicht schwierige Gefühle wegsperren, wie das sonst menschlich normal ist oder so. Vor allem, wenn man sehr zivilisiert unterwegs ist, sondern dass sie gelernt haben, diese dafür einen Ausdruck zu finden. Könnte jedenfalls zusammenhängen. Deshalb habe ich mir mal gedacht, ja, wie kann man einsteigen mit Metal? Also fangt bitte nicht mit Deathcore an. Das ist sehr extrem, sehr laut und wie gesagt, klingt, als würde man Schweine schlachten. Sondern überlegt mal, wo ihr eigentlich herkommt. Für Männer über 40, würde ich sagen, gibt es eine große Schnittmenge mit Thrash-Metal oder Hard-Rock, wenn ihr denn diese testosterongeschwängerteren Formen von Heavy-Metal gerne hört. Dann habt ihr da sowieso kein Problem mit. Wenn ihr sonst eher sehr klassische Klassik hört, ja, die super zivilisierte Klassik, mögt ihr vielleicht Symphonic Metal. Wenn ihr aus der Jazz-Ecke kommt, hört ihr vielleicht Djent, wie wir heute in der Sendung hatten, oder Progressive Metal. Da wird es nämlich ein bisschen experimenteller. Und da sind auch viele Jazzmusiker unterwegs nebenbei. Wenn ihr aus der Indie-Ecke kommt, mögt ihr vielleicht lieber Post-Rock oder Emo, was man, je nachdem, mit wem man darüber diskutiert, auch unter dem Deckmantel Metal oder Heavy Metal sehen kann. Wenn ihr aus der Hip-Hop-Ecke kommt, mögt ihr vielleicht New Metal. Und wenn ihr Ponys und Hello Kitty mögt, mögt ihr vielleicht Kawaii Metal. Also auch das gibt es. Ist echt für alle was dabei. Und wenn ihr diese Sendung hört, mögt ihr wahrscheinlich all diese Musikrichtungen. Deswegen könnt ihr auch überall anfangen, wo ihr mögt. Wie bei jedem Genre, schaut euch irgendwie die Hits an oder so oder die 20 besten Metal-Alben des Jahres. Ist mit Sicherheit was dabei, was man gut hören kann. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel, war das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr Sleep Token gefeiert. Finde ich auch eine sehr zugängliche Metal-Band. Da passiert Metal, aber es ist genug Melodie drin, dass man gut mit reinkommt. Und wenn ihr dann soweit seid, dann fühlt euch willkommen in einer ganz neuen Welt und dann könnt ihr auch sowas hören wie Ginger, wo eben eine Frau growlt und screamt und absolut mithalten kann mit allen in diesem Genre. Und wenn man nicht hinguckt, auch gar nicht merkt, dass das eine Frau ist. Also herrlich gemacht, richtig gut, technisch hervorragend. Und das wäre so schade, sich das entgehen zu lassen. Vor allem als Mensch, der Musik liebt, nur weil es auf den ersten Blick irgendwie laut und maskulin und aggressiv aussieht und man zu viel Metallica im Fernsehen gesehen hat. Also lasst euch nicht von den Stereotypen beeinflussen, sondern seid ein bisschen offen gegenüber dieser Vielfalt. Das ist, glaube ich, mein Appell für heute. Es gibt so viel zu holen im Metal, was man verpasst, wenn man nur diesen Stereotyp kennt und nicht weiterhin guckt.
Ja, und wenn ihr es dann immer noch nicht hören mögt, dann ist es halt so. Ne? Also,
eben, man muss ja nichts mögen. Ich werde, glaube ich, weiß ich nicht, es gibt auch Genres, die ich nie mögen werde wahrscheinlich. Aber sich zumindest mal kurz damit beschäftigen, mal gucken, was gibt es denn da. Das sollte man schon machen. Ihr müsst ja keine großen Fans werden.
Ja, oder eben auch gar keine. Also je nachdem, wie man da veranlagt ist. Ja, noch zwei, drei Anmerkungen möchte ich dazu machen. Als Anspieltipp für alle Menschen, die so auf Jazz oder auf komplexe Geschichten stehen. Ich glaube, das ist das Stichwort. Es gibt eine Band, die heißt Tesseract. Und es gibt ein Album, das heißt Polaris. Und es gibt einen Song, der heißt Hexes. Und da hört man Jay Postonis oder Postonis, ich weiß auch nicht. Den Schlagzeuger von Tesseract auf jeden Fall. Wie er sozusagen gegen sämtliche eigene Hände und Füße spielt. Also das ist echt Wahnsinn. Also sowas habe ich noch nicht, was heißt, ich habe es noch nicht erlebt, aber es ist halt Irrsinn. was der da veranstaltet. Man merkt halt einfach, wie er sich selber immer wieder Stöcke in die Speichen schmeißt sozusagen. Und dein Hirn stolpert, während du das hörst, über sich selber. Das ist sehr lustig und sehr cool. Dann möchte ich in diesem Zusammenhang noch empfehlen, nicht die Klassik zu unterschätzen. Das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass da viel von der Klassik kommt. Das wurde auch bei Pop nach 8 klar. Ich kann dazu empfehlen zum Beispiel den Kopfsatz der 4. Symphonie von Brahms. Da hört man auch ganz viele Rhythmen übereinander geschichtet. Das hat Brahms gerne gemacht. Und das ist sicherlich auch einer derjenigen, die unter anderem dazu beigetragen haben, dass die Metal-Menschen, nicht nur die, aber unter anderem die Prog-Rock natürlich auch auf solche Ideen gekommen sind. Und dann natürlich die ganzen russischen Komponisten, die es da noch so gibt, Prokofjew und Schostakowitsch und was weiß ich, finde ich alles. Und dann habe ich noch eine Anmerkung. Es wurde ja in dieser Sendung über den Metal Hammer gesprochen. Und da ist ja Metallica mit Master of the Puppets auf Platz 1. Das geht natürlich nicht. Das ist natürlich kompletter Wahnsinn, überhaupt Metallica irgendwo auf 1 zu setzen, finde ich schon wirklich, ach nee. Also Metallica ist das U2 des Metals, wirklich. Es ist eine grauenhafte Band. Entschuldigung. Ein Drummer, der nicht Schlagzeug spielen kann. Ja, da fängt der ganze Wahnsinn ja schon an. Ich kann diese Band nicht ernst nehmen. So, das Metal-Album schlechthin ist natürlich von Black Sabbath und heißt Paranoid. Paranoid, das ist das Album, was ihr hören wollt, weil das ist nämlich das erste Metal-Album eigentlich. Die sind nämlich die Erfinder des Eukalyptus-Bonbons am Stiel. So, und das gehört auf Platz 1 und sonst gar nichts. Und nicht dieser Unsinn von Metallica da, dass man schon wieder schimpfen muss. Metal Hammer, dass ich nicht lache. Also wirklich, das ist doch nicht zu fassen. So, und was nun die Klassik angeht und die ausgebildeten Musiker. Es gibt einen Mensch, der heißt Jeff Tate. Das ist der Sänger von Queensryche. Und der ist zum Beispiel ausgebildeter Tenor. Fällt mir gerade so ein. Also das gibt es ganz oft, dass so klassische Musiker dann so in diesem Metal-Bereich ganz spannend finden und dahin gehen, weil das sich so ergibt oder weil man feststellt, dass man da vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Geld verdienen kann als mit der Klassik, weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein. Eine Frage hätte ich dann doch noch an dich, wenn du dich so mit Metal beschäftigst oder vielleicht sogar noch viel mehr als ich. Weil ich ja früher mal Judas Priest live gesehen habe und der hat sich ja relativ früh geoutet. Wie ist denn das so mit Metal und Queer? Weißt du da was oder bist du da nicht so drin im ganzen...
Doch, kriegt man ja nebenbei mit. Die Frage ist natürlich immer, wo ist man unterwegs, weil wie gesagt, die Idioten gibt es überall. Ich gehe davon aus, und das kann ich jetzt natürlich auch nicht aus Erfahrung sagen, aber ich gehe davon aus, bei einem Metallica-Konzert fliegen nicht so viele Regenbogenflaggen. Aber jetzt zum Beispiel beim Wacken, was ja nun eins der größten Metal-Festivals überhaupt ist und eine wahnsinnig lange, mittlerweile glaube ich auch über 40-jährige oder genau 40-jährige Geschichte hat, ne? Ja. In Deutschland und international bekannt ist.
So ein bisschen der Nachfolger vom Donington Festival, ne? Glaube ich.
Jedenfalls ist man da absolut safe. Und es ist, glaube ich, einfach so sehr egal, dass ich gar nicht sagen könnte, wie viele oder ob es besonders queere Bands gibt, weil das einfach kein Thema ist. Das ist ein bisschen, ist interessanterweise aber mit Frauen genauso. Ich meine, klar findest du auch irgendwie Queer Metal oder Female Metal Playlists, wo dann Leute halt besonders hervorgehoben werden. Gibt es beides. Viel interessanter ist aber, dass das irgendwie überhaupt keinen stört und einfach alle miteinander Musik machen. Es werden ja auch gerne mal irgendwelche Bandmitglieder hin und her geschoben und neue Projekte gegründet und so wie in vielen anderen Musikrichtungen auch. Genau. Selbst wenn du eine queere Metal-Band gründest, hast du 5 Jahre später die irgendwie 10 anderen Projekten. Das ist kein Thema. Das ist natürlich, kann man auch kritisieren, weil es durchaus ja noch Rede und, ich sag mal, Repräsentationsbedarf gibt. Gleichzeitig finde ich, ist das, weil ich das so als Zielbild empfinde, eigentlich sehr positiv, dass man sich gleichzeitig sicher fühlen kann in den meisten dieser Communities und oft auch das durchaus, also zumindest bei den Veranstaltungen dann auch signalisiert wird, ist aber in der Musik nicht wichtig ist. Also es macht nicht die Identität einer Band aus in der Regel. Gibt bestimmt auch Ausnahmen, bei denen das so ist, aber jetzt nicht irgendwie großes Thema.
Okay.
Ja. Außer natürlich für die einzelnen Leute, die darüber singen. Wunderbar, aber das sind halt dann auch menschliche Gefühle wie viele anderen.
Verstehe. Okay.
Genau, könnte ich gar nicht groß was zu sagen.
Ja, vielleicht noch ein Beispiel dafür, wie krass unterschiedlich Metal sein kann. Da fällt mir die Band Catatonia ein, die ja so ein bisschen so Dark Metal macht und sehr melodischen, schönen Metal, sag ich jetzt mal, ist ja so einer meiner präferierten Bands, die mag ich ja sehr gerne, die machen das und dann gibt es aber eine Band, die heißt Bloodbath. Und da spielt der Sänger Schlagzeug, also der Sänger von Katatonia Schlagzeug und der Gitarrist spielt überraschenderweise Gitarre, aber da glaube ich singt der Sänger von Paradise Lost, Nick Holmes, der da singt und das ist dann schlicht und ergreifend mal Death Metal und zwar der übelsten Art.
Also der Schweinemetal.
Der Schweinemetal, genau. Und wenn man Katatonia hört, würde man nie auf die Idee kommen, dass die beiden Bands, also Katatonia und Bloodbath, auch nur im Entferntesten irgendwas miteinander zu tun haben. Es ist aber so. Also es ist sehr vielseitig und es ist sehr divers halt einfach, diese ganze Musikrichtung oder die Richtung innerhalb des Metals. Aber das gilt natürlich auch für ganz viele Musikrichtungen, die da sehr divers aufgestellt sind. Es gilt halt eben auch für den Metal. Ich glaube, da wird jeder und jede irgendwie, finde ich, sofern man überhaupt in diese Richtung gehen mag und sofern man überhaupt Lust hat auf diese Art von Musik und Zugang dazu findet. Ne? Also das ist ja immer Voraussetzung. Das ist ja klar. Also klar. Es gibt ja auch Menschen, die finden da gar keinen Zugang zu, was auch völlig in Ordnung ist. Es gibt auch Musikrichtungen, wo ich absolut null Zugang habe. Also. Und eine letzte Frage hab ich dann doch noch. Ich sehe auch nicht so den großen Unterschied, wenn ich jetzt zum Beispiel die seelenlose Maschinenmusik nehme und ich nehme Schranz. Das ist doch gar nicht so weit weg vom Metal eigentlich.
Nee, das stimmt, aber da komme ich auch nicht rein. Guck
mal, das wäre doch mal was. Das wäre doch mal.
Lass uns mal reinhören in Schranz.
Nee, aber ich weiß nicht, aber Schranz ist ja seelenlose Maschinenmusik und das ist doch auch eigentlich dann nur noch für einige Leute wahrscheinlich nur noch Lärm.
Ja, mich zum Beispiel.
Siehste, da haben wir es auch schon wieder. Also in diesem Sinne, hört einfach die Feuilletöne, denn da werden alle Genres, die es nur irgendwie gibt auf dieser Welt, irgendwie abgedeckt. Wir rezensieren alles, was nicht nied- und nagelfest ist und hört Pop nach 8, denn Pop nach 8 ist gut für alle sozusagen. Also macht Spaß, das zu hören, sind zwei sehr, sehr tolle Typen, die da diesen Podcast machen. Wir empfehlen den ja nicht zum ersten Mal und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal.
Da gehe ich von aus, ja. Sehr
schön. Ja, aber ich fand es ganz spannend, was du dazu sagst, weil mir das sofort aufgefallen ist. Die haben über Metal geredet und da dachte ich sofort an dich. Also deswegen dachte ich, wäre doch ganz spannend.
Und ich meine, ich wachse ja auch gerade erst quasi rein. Ich muss ja viel nachholen. Ne? Ich komme mal aus dem Punk und so ein bisschen Hardcore-Bereich, aber auskennen tat ich mich da auch nicht. Das ist einfach nur Hörgewohnheit aus den Teenie-Jahren. Aber ja, es ist super spannend, was in den letzten Jahren im Metal passiert. Und um das noch nachzutragen, was den Queer-Metal angeht, habe ich tatsächlich wohl ganz richtig gelegen, denn ja, es gibt dezidierte Bands. Hier habe ich so ein paar Namen. Blitz, Smolder, Solicitor, okay. Aber wenn man nach Queer-Metal oder LGBTQ-Metal sucht, gibt als erstes Google auch Leute raus wie Rob Halford von Judas Priest.
Ja, klar. Ja, logisch.
Genau, oder die Band Death. Das ist also, die quasi den Death Metal begründet hat. Also, da merkt man schon, es ist einfach überall durchzogen. Ja, schön. Spannend. Und wo wir schon bei Beispielen sind, große Bands, die gerade weiblich im Metal groß sind, neben Ginger, die wir schon dreimal erwähnt haben, wären vielleicht noch Spirit Box, die auch nochmal ganz anders
klingen. Ja, Spirit Box aus Kanada, ja.
Richtig, finde ich hervorragend. Gerade heute habe ich eine neue Band gefunden namens Cassiette. Aha. Klingt auch hervorragend und nochmal ganz anders.
Okay.
In This Moment sind auch sehr groß. Es gibt eine Menge große und kleine Bands, die nicht nur von Frauen, wo Frauen singen oder halt schreien, sondern die teilweise auch komplett aus Frauen bestehen. Also ja, gibt es kein Problem. Baby Metal.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Besprochen in dieser Sendung.
Ja, das ist wieder das, siehste, ja klar haben wir das schon besprochen in dieser Sendung. Aber der Metal Hammer interessiert sich dafür nicht. Der Metal Hammer interessiert sich aber auch nicht für Doro Pesch, merkwürdigerweise. Oder hat die in ihrer Liste nicht drin, da in diesem besten 500 Alben oder was
das traurig.
Ja, sie das war ist wohl nicht traurig, Cover, das ist eine Unverschämt. Wie bitte?
Ja, sie war wohl einmal auf dem Cover, aber es ist trotzdem schade.
Nein, dass sie in dieser Liste nicht drin ist, ist eine Frechheit.
Ja,
es ist. Und das zeugt einfach davon, dass sie keine Ahnung haben von dem, was sie da schreiben. Das ist auch kein Wunder, dass Metallica auf Platz 1 ist. So, in diesem Sinne, hört Pop nach 8, hört die Feuilletöne, Bier.
Ja.
Sehr schön.
Das ist für immer jetzt die Überleitung, ne? Das ist hervorragend.
Ja, das ist die beste Überleitung, wo gibt.
Einmal Schinken, genau. Ich brauche jetzt auch Bier.
So, wir sind in Einbeck. Wir sind beim Urbock Hell. Das ist ein untergäriges Starkbier. Wird oft als Bier der Biere bezeichnet. Warum? Der Urbock Hell gilt als das erste deutsche Bockbier und wurde mit einer ungewöhnlich hohen Stammwürze gebraut, um es für lange Transportwege haltbar zu machen. Und ihr ahnt schon, wo dieses Bier herkommt. Richtig, aus Einbeck. Und somit ist, wir haben das ja schon gesagt, die Einbecker Brauerei, das Einbecker Brauhaus, das sind ja die Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel. Oder am Stiel vielmehr. Und wahrscheinlich auch am Stiel. Passt ja beides. Wir haben es mit einer Stammwürze von 16,2 Grad Plato zu tun. Alkoholgehalt 6,5 Alkoholvolumenprozente. Hopfenbittere weiß ich nicht. Alles andere weiß ich auch nicht. Müssen wir erst rausfinden, nämlich wie es schmeckt und riecht. Das machen wir jetzt mal.
Oh, da war nix. So. Das mit dem Eukalyptusbonbon, oh, am Stiel musst du auch noch mal erklären. Zwischendurch mal, damit dieser Running Gag oder diese Redensart allen klar ist. Denn das Einbecker hat natürlich nicht das Eukalyptusbonbon erfunden, sondern sie sind einfach sehr kompetent.
Ja, genau, sie haben das Bockbier erfunden.
Das stimmt. Das ist besser als das Eukalyptusbonbon.
Eukalyptusbonbons am Stiel, ich weiß, was, Ritter der Kokosnuss? Monty Python halt.
Ja.
Ja. Also, es ist ein helles Bier. Aber es ist jetzt auch nicht hell. Also es ist hell. Ja,
das ist schon ganz schön Bernstein.
Ne? Ja, das, ja, aber sowas von. Also bernsteiniger geht's gar nicht. Es ist ein bernsteiniger Bernstein.
Das ist die offizielle Farbe wieder.
So, nämlich.
Wir sollten Marketingmaterial für Biere schreiben.
Ja. Wir sollten unbedingt mal unser Hirn einschalten. Ab und zu mal, das sollten wir auf jeden Fall.
Zu schwierig.
Zu schwierig, ja. Nicht für diese Sendung. Sind wir nicht kompetent für.
Ja.
So, Richi.
Herrlich.
Schöner Schaum übrigens, fällt mir gerade auf.
Dachte ich auch gerade, der ist so laut. Schön. Oh ja, ist auch laut, wenn man gegen das Mikro.
Profis. Also, es riecht süß.
Mhm, aber malzig auch.
Jo. Waldhonig. Die typische Apfelsine, weich, rund, fast schon so ein bisschen schokoladig. Auch typisch für Einbecker. Leichte Hopfenbittere.
Hey, du bist schnell. Aber ja. Oh, ja. Der Honig kommt jetzt auch bei mir an. Ich bin halt ein bisschen langsam.
Was wir auf gar keinen Fall machen sollten. Wir sollten auf gar keinen Fall anfangen, irgendwie Marihuana. Nee, wie heißt das?
Nein, auf gar keinen Fall.
Wie heißt das Zeug? Cannabis zu konsumieren. Wenn wir das anfangen,
habe ich auch schon oft gedacht.
Also dann weiß ich nicht. Also dann sind wir, glaube ich, nicht mehr lebensfähig.
Nee. Deswegen habe ich da auch noch nie das geringste Interesse für gehabt, weil ich dachte, nein, auf gar keinen Fall, davon brauche ich nie noch mehr. Vergesst du schon meinen eigenen Namen, da brauche ich nicht noch. Krass, für, Dankeschön. Brauche ich das Gegenteil. Aber Speed und Kokain machen ja auch keinen Spaß, würde ich sagen.
Nee.
Wie sieht das aufs Gedächtnis aus? Egal, ich werde es nicht ausprobieren. Also die Süße von dem Einbecker gefällt mir sehr gut.
Mir auch.
Schön rund. Macht Lust auf.
Ja, ist ja immer dieses Runde, ne?
Würzig, hopfig. Schön.
Ach, so ein bisschen.
Schön.
Etwas dunklere Früchte oder reifere Früchte, ne?
Mhm. Eindeutig kein Pilz.
Nee. Aber immerhin untergierig.
Ja.
So. Ja, wollen wir mal probieren?
Mhm.
Ja, dann Prost.
Prost. Süß, malzig, ja genau, weich, ne?
Boah.
Das ist so süffig und weich. Trotzdem so ein bisschen prickelig.
Mhm. Jetzt kommt auch der Hopfen noch ein bisschen mehr durch, aber schön eingebunden in das Gesamtkonzept sozusagen, dieses gesamte Portfolio, hätte ich bald schon gesagt, in dieses Geschmackserlebnis ist das schön eingebunden.
Mhm.
Hinten raus kommen die Früchte wieder.
Ja, und es wird auch ein bisschen herb.
Ja, schön, ne?
Mhm, auf jeden Fall. Also richtig schön würzig.
Mhm. Würzig, süß.
Mhm.
Rund.
Das ist so die braune Soße unter den Bieren.
Ja.
Nicht im politischen Sinne.
Nein, natürlich nicht.
Schön. Aber also diese Kombination aus bitter, herb, würzig und trotzdem dieser Honigsüße ist richtig lecker. Wer Biere mag, die ein bisschen mehr Kante haben, auf jeden Fall.
Ja.
Lecker.
Ja, ist halt ein norddeutsches Bock, ne?
Mhm.
Aber davon stellt
auch
schon...
Schmeckt man sofort.
Ja, finde ich auch. Aber wie immer bei Einbecker hat das schon ein bisschen mehr Körper als ein normales norddeutsches Bier. Also ist ja nicht so schlank wie ein Flensburger oder wie ein Jefer oder so, ne?
Ja, nee, gar nicht.
Das merkt man
sehr,
schon.
Sehr, sehr, sehr breitschultrig.
Mhm.
Mehr so ein Metal-Bier. Es hat eindeutig eine Lederjacke an.
Hm, mag ich.
Oh ja, da schließe ich mich an. Da werden eine Menge Punkte regnen. Ein sehr leckeres Bier. Trotz dieser Kante kann man das echt gut wegtrinken. Mhm. Ist auch gefährlich.
Also weil es so weich ist. Das ist echt faszinierend. Es ist wirklich faszinierend. Hat auch einen schönen Nachhall.
Mhm. Ja, so eine angenehme Bitterkeit. Hopfigkeit.
Sehr schön. Ja, was machen wir damit?
Ich bin fast versucht, ihm 7 Punkte zu geben.
Hm.
Das kann ja irgendwie alles, ne? Es ist witzig, aber es ist auch süß, es ist rund.
Ja,
reich,
aber es gibt aber auch einen Einbecker Weizenbock, sag ich noch schon mal. Ne? Also,
ach so, das ist natürlich gefährlich, ja.
Also,
dann 6,5.
Und ja, ich würde auch sagen, also ich glaube, bei 6 Punkte bin ich auf jeden Fall dabei. Da bin ich auf jeden Fall mit im Boot. Denn die ganzen Weizen sind noch da und hier gibt es noch einen Weizenbock und also das ist, müssen wir ein bisschen Luft nach oben haben, ne?
Das war. Ja, die 6 kriegt er auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Hervorragend.
Machen wir so. Dann haben wir verkostet das Urbockhell vom Einbecker Brauhaus und es gab 6 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal wieder Themen.
So ist es. In der nächsten Woche haben wir wieder ein Interview für euch. Und zwar haben wir mit dem Pianistenduo Bauerecker und Stöber gesprochen über ein sehr interessantes Projekt, wo eine Menge Veranstaltungen stattfinden und dazu mehr in der nächsten Woche.
Sehr schön. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns entweder in irgendeiner Form bespendet. Das wäre nett, weil dieser ganze Kram, den wir hier machen, kostet leider ein bisschen Geld. Euch nicht, uns schon. Und das soll auch so bleiben, aber deswegen kann man, wenn man mag, uns unterstützen. Wenn man das nicht kann, aus welchen Gründen auch immer oder nicht möchte, kann man uns liken, uns folgen, uns kommentieren, teilen, wie auch immer. Das wäre sehr schön, das wäre cool, wenn ihr das machen würdet. Und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da, dann ist die Woche um. Und bis dahin verabschieden sich zum einen
Jennifer Eichler
und zum anderen Thorsten Martinsen, der für diese Sendung auch verantwortlich war. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.